kann man den christlichen Glauben eigentlich auch als Einzelsport praktizieren, also alleine für sich? Der Gedanke ist vielleicht gar nicht so unverlockend, wenn man sich das mal durchdenkt. Also das fängt ja an mit der Predigt Sonntag. Ich könnte ja im Internet, World Wide Web, mir irgendeine Predigt raussuchen von dem besten Prediger, den es gibt auf dieser Welt, zu dem exakt gleichen Thema, was ich gerade wichtig finde. Das hast du ja normalerweise in deiner Dorfkirche nicht. Also das wäre doch schon mal gut. Und dann ist ja die Sache mit der Musik im Gottesdienst. Das ist ja quasi unmöglich, einen Musikstil zu finden, den, keine Ahnung, 100 Leute von ganz unterschiedlichen Alter und Stilrichtungen gut finden. Das heißt, es ist immer ein Kompromiss, der hier gespielt wird. Wird ja wegfallen. Ich könnte mir ja auf YouTube eine Playlist machen mit exakt den Liedern, die ich toll finde. Und das Ganze wird ja noch garniert mit eigentlich vielleicht dem Besten, nämlich es gäbe keine zwischenmenschlichen Probleme. Ja, so diese schwierigen Leute in der Gemeinde, ja, die vielleicht ein bisschen ruppig manchmal sind oder, keine Ahnung, mich ein bisschen nerven, weil sie nicht so meinem Charakter entsprechen, das wird ja alles wegfallen. Ich könnte mir so meinen eigenen Gottesdienst gestalten, das wäre doch eine gute Sache. Also ist das möglich, christlichen Glauben als Einzelsport zu gestalten. Das Neue Testament verneint das klar. Das Neue Testament kennt das nicht, dass christlicher Glaube alleine gelebt wird, ohne Gemeinschaft, sondern immer, wenn es um christliche Gemeinschaft geht, ist immer im Blick und es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, dass man das gemeinsam mit anderen zusammentut. Und das hat auch einen entscheidenden Grund und der wird uns schön dargelegt im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, Vers 7 bis 12. Das ist unser heutiger Predigttext und da formuliert Johannes auf, wie ich finde, sehr schöne Art und Weise, warum Christsein als Einzelsport nicht funktioniert. Lese ich euch vor, 1. Johannes 4, ab Vers 7. Sagt Johannes: Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin offenbart sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Johannes nennt hier den Grund, warum Christsein als Einzelsport nicht funktioniert. Schlicht und ergreifend, du kannst alleine für dich Gott nicht erkennen. Gott erkenne ich nur, indem ich meine Mitmenschen liebe. Das heißt, indem ich in einer Gemeinschaft lebe und diese Liebe praktiziere. Johannes sagt in Vers 7, zweiter Teil: Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn Johannes hier von Erkennen spricht, dann meint er nicht nur ein intellektuelles Wissen oder meint kein intellektuelles Wissen. So nach dem Motto, Gott ist dreieinig, Vater, Sohn, Heiliger Geist und der Sohn ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist wichtig zu wissen, aber es ist natürlich erst einmal Kopfwissen. Es sind christliche Dogmen, die wir lernen können. Das könntest du auch alleine. Aber darum geht es Johannes nicht. Es geht ihm um ein intuitives Verstehen, wer Gott ist. Ja, nicht einfach nur etwas wissen, sondern tief verstehen. Mal ein Beispiel, was das bedeutet. Vor ein paar Jahren in meiner alten Gemeinde, da ist einmal ein Gemeindemitglied, eine Frau, verstorben und ihr Mann, ebenfalls Gemeindemitglied, ist dann am nächsten Sonntag natürlich zum Gottesdienst gekommen und ich wusste das, bin zu ihm hin und habe ihm gesagt, du, das tut mir aufrichtig leid, dass deine Frau verstorben ist, Ich bete für dich und ich hoffe, dass du durch diese schwere Zeit durchkommst. Das hat er auch natürlich angenommen, hat sich bedankt dafür. Dann bin ich weggegangen und ich habe beobachtet eine Szene. Und zwar folgendes. Da ist ein weiteres Gemeindemitglied auf ihn zugekommen, auch ein Mann, der hatte vor ein paar Jahren exakt das Gleiche erlebt. Auch seine Frau war ziemlich plötzlich gestorben. So. Und jetzt passiert Folgendes. Der Mann kommt zu diesem Witwer und schaut ihm in die Augen, sagt kein Wort. Dann fangen beide plötzlich an zu weinen, umarmen sich. Das Ganze dauert vielleicht 15 Sekunden, was für eine Beobachtung ziemlich lange ist. Und dann gehen sie auseinander. So. Natürlich habe ich das ernst gemeint, als ich ihm das gesagt habe. Und natürlich fand er das sicherlich auch gut. Ja, oder er war dankbar dafür. Aber ich habe ihn nicht so verstanden, wie das der andere Bruder konnte. Ja, ich habe ihn nicht in dem Sinne erkannt. Ich habe ihn nicht intuitiv verstanden, was er durchlebt. Ich musste mir das irgendwie gedanklich so zurecht vorstellen und sagen, ja, das wird wohl sehr schlimm sein. Ja, das Schlimmste, was ich erlebt habe, nochmal doppelt so groß oder so. In die Richtung geht das, wenn Johannes hier sagt, es geht darum, Gott zu erkennen. Nicht darum, irgendwas zu wissen. Es geht darum, so zu denken und zu fühlen, wie er denkt und fühlt. Wenn wir denken und fühlen wie Gott, dann erkennen wir ihn auf eine tiefe Art und Weise. Wir verstehen, wie er tickt sozusagen. Und wenn wir denken und fühlen wie Gott, dann müssen wir lieben. Wir müssen selber lieben, um zu verstehen, wie er ist. Liebe möchte ich kurz definieren. Es gibt viele gute Definitionen von Liebe. Ich würde sagen, Liebe ist das Empfinden, dass ich mit dir verbunden bin. Also durchaus auch etwas, was aus dem Gefühl herauskommt. Das Wissen, das Empfinden, du bist mir nicht egal, sondern das, wie es dir geht, das ist auch für mich bedeutsam. Wir sind miteinander verbunden. Zum Beispiel als Geschwister in einer Gemeinde. Wir sagen, wenn der eine Leid trägt, dann gehen wir nicht einfach dran vorbei und sagen, das ist ja nicht mein Bier, sondern wir nehmen Anteil. Das ist Liebe, das Empfinden, dass wir alle miteinander verbunden sind. So ist Gott mit jedem von uns verbunden, nimmt Anteil. Und wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir das in der Praxis praktizieren. Es hilft nichts, das nur theoretisch zu wissen, ja, und sich vielleicht das so vorzustellen, wie schön das wäre, sondern das muss im schmutzigen Alltag auch gelebt werden. Ja, das heißt, wenn mir da jemand wehtut und mich verletzt, dass ich sage, okay, das war jetzt nicht gut, da ist er, hat er sich falsch verhalten. Aber das, was mich mit ihm verbindet, das ist wichtiger und stärker als der Fehler, den er gemacht hat. Und darum vergebe ich ihm. Ja, das ist praktizierte Vergebung, Liebe. Und wer das einmal durchdenkt und auch durchmacht, selber macht, der versteht, was Gott macht, wenn er uns vergibt. Er versteht Gott besser, er erkennt ihn. Wenn wir einander helfen in schwierigen Situationen und nicht sagen, ja gut, das ist jetzt alles nur, es geht nur um die Frage, wie es mir geht und wenn der andere halt ein Problem hat, opfere ich ja nicht meine Zeit dafür, ne? Das ist ja Quatsch, ich muss ja auf mich gucken. Ja, dann verstehen wir Gott nicht, ja? Weil Gott ist ein gebender, liebender Gott. Und erst wenn wir anfangen, vielleicht mal selber die Stunde Freizeit zu opfern, um jemand anders beim Umzug zu helfen, erst dann verstehen wir in Kleinigkeiten, was es bedeutet, zu lieben. Wenn wir barmherzig sind mit jemandem, der mir nicht liegt, ja, wo man natürlicherweise sagen würde, okay, dann lass mich in Ruhe, tschüss. Ne? Wenn du anderer Typ bist, will ich nichts mit dir zu tun haben. Dann verstehen wir nicht den Gott, von dem es heißt, er lässt die Sonne aufgehen über den Guten und den Schlechten. Den Guten und den Bösen. Ja, Gott ist barmherzig, auch denen gegenüber, die ihn nicht mögen und die sich ihm widersetzen. Es ist der einzige Weg, um Gott wirklich zu erkennen, um ihn zu verstehen. Und das geht nur in der Gemeinschaft, das geht nur in der Gemeinde. Und darum ist so eine Ortsgemeinde, in der man sich engagiert und in der man gemeinsam seinen Glauben lebt, unerlässlich. Du kannst sonst Gott einfach nicht erkennen. Wir wollen uns nochmal die Liebe Gottes näher anschauen, genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar sagt Johannes ja in Vers 10, darin besteht die Liebe, Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Also Johannes sagt, Kennzeichen von der Liebe Gottes ist, dass er den ersten Schritt macht. Es ist also nicht so, dass die Menschen Gott so toll fanden und angebetet haben und dann hat Gott irgendwann gesagt, oh ja, hier werde ich so geschätzt und geehrt, da gehe ich mal einen Schritt auf die zu. So ist es nicht. Sondern aus sich selbst heraus geht Gott auf uns zu, auch wenn wir ihn vernachlässigen, vielleicht sogar ins Gesicht spucken mit unseren Taten. Er liebt uns, er geht den ersten Schritt auf uns zu. Und das ist natürlich nur möglich, weil Gott die Liebe in sich selbst hat. Wer diese Liebe so geben kann, ohne etwas zu fordern als Gegenleistung, der muss diese Liebe in unbegrenztem Maße für sich haben. Gott ist selbst voll Liebe. Er liebt aus sich selbst heraus. Das ist auch ein Sinn der Dreieinigkeitslehre. Gott ist dreieinig, das heißt, er ist nie alleine, sondern Vater und der Sohn sind in liebevoller Gemeinschaft und der Heilige Geist als Liebe zwischen den beiden verbindet sie. Und wenn Gott liebt, dann tut er das nicht, um etwas zurückzubekommen von dir, sondern diese Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist, die fließt über zu dir als ein freies Geschenk ohne eine gewünschte oder eine erwartete Gegenleistung. Das ist ja unser Problem, nicht? In unseren Beziehungen, warum es so häufig knatscht. Unser Problem ist, weil wir eben nicht aus dieser Fülle heraus lieben können, weil wir diese Fülle nicht haben. Deswegen schielen wir immer auch auf Gegenleistung. Das ist menschlich halt so drin. Ich habe dieses Defizit, ich muss auch Liebe empfangen und Anerkennung. Und deswegen sage ich, okay, ich vergebe schon, ja, das könnte ich schon machen, aber dann musst du auch kommen und dich dafür bedanken. Und dann musst du mir auch sagen, dass es toll war, dass ich dir vergeben habe. Ja, das muss dann also gleich eine Gegenleistung kommen. Wenn man sich es mal so überlegt, das ist der Grund für fast alle Konflikte. Dass wir etwas tun, jemand anderen etwas Gutes tun, aber wir erwarten dafür etwas und dann gibt er das nicht und dann sind wir knatschig. Und dann baut sich das auf und dann knallt das und dann heißt das, ja, du machst nie die Wäsche, ja, aber du holst nie den Müll raus, bringst nie den Müll raus. Oder irgendwie geht es dann immer hin und her und es werden Vorwürfe gemacht. Warum? Weil man selber dieses Defizit hat und eine Gegenleistung für seine Liebe erwartet. Das ist erstmal menschlich normal, ja, da kommt keiner von uns raus, aber wir können uns natürlich in Richtung göttliche Liebe bewegen und das sollten wir auch tun. Denn wenn wir wirklich lieben wollen, dann müssen wir vorher Liebe empfangen. Es geht also darum, dieses Defizit, was wir haben an Liebe, nicht durch andere Menschen zu stillen, sondern versuchen, es bei Gott zu stillen. Ja, das ist eine Frage vielleicht auch der Übung oder vielleicht auch der Begabung, der Gnade. Aber dass wir auf jeden Fall denken, dass das oder mal einen Blick nehmen, dass das wichtig ist, dass wir Gottes Liebe empfangen. Um das tun zu können, müssen wir mit Gott verbunden sein. Es geht darum, Gottes Liebe zu empfangen und sie dann weiter zu verschenken. Nicht mit irgendwelchen Vorbedingungen, sondern Gottes Liebe zu empfangen und sie dann frei zu geben. Und dazu müssen wir zu der Quelle der Liebe kommen. Und die Quelle der Liebe Gottes ist das Kreuz. Johannes schreibt hier in Vers 10, ich lese den Vers nochmal, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Johannes sagt also, ihr erkennt die Liebe Gottes daran, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Das ist die biblische Interpretation des Kreuzes. Natürlich kann man das Kreuz auch anders verstehen, ne? Wenn man das einfach so jetzt was drüber assoziiert, könnte man sagen, ja, das ist ja grausig, ne? Ein Gott, der so viel Zorn hat und er kann nur entscheiden, tötet er die Menschen oder tötet er seinen Sohn und dann tötet er seinen Sohn und dann ist das was Tolles oder was. Aber so interpretiert die Bibel das nicht. Ne? Wir müssen der Interpretation der Bibel folgen. Es ist ja ein Zeichen, kann man ganz unterschiedlich deuten und werten. Es ist wichtig, dass wir die richtige Interpretation da bekommen, nämlich die biblische. Und die heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und das kann für uns eine Quelle der Liebe werden. Wenn wir das in unserem Leben zentral werden lassen, dass wir immer zu diesem Punkt kommen und sagen, Jesus, du bist für mich gestorben, weil du mich lieb hast. Sagt an einer Stelle Jesus zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe, außer der, der sein Leben, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Du bist mein Freund, sagt Jesus. Und darum bin ich für dich gestorben. Und wenn wir das im Herzen bewegen, nicht einfach nur als Information aufnehmen, sondern wenn wir das hin und her wiegen, dann werden wir merken, das ist eine Quelle der Liebe, dieses Kreuz. Darum hängt das da, als Symbol, dass Gott dich unendlich liebt. Und mit dieser Liebe im Herzen kann ich dann meine Mitmenschen lieben, ohne sofort eine Gegenleistung zu empfangen. Wenn ich davon voll bin, wenn mich das bewegt, wenn ich darüber nachgedacht habe, dann kann ich auch mal sagen, hallo, ohne dass ich gleich eine Umarmung zurückhaben muss. Sondern ich kann etwas geben, ohne etwas zurückzubekommen. Wir können andere lieben, ohne auf Lohn zu schielen. Und trotzdem, lesen wir in unserem Vers, gibt es so sehr wohl einen Lohn der Liebe. Dieser Lohn kommt aber nicht von anderen Menschen, sondern in Vers 12, da spricht Johannes von diesem Lohn der Liebe. Und zwar heißt es, niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Also das könnte man als Lohn der Liebe bezeichnen, dass Gott in dir bleibt, also ganz eng mit dir verbunden ist, von dir oder dass er dich durchdringt. Also eine ganz tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott, wenn du liebst. Das hat einen oder es hat folgenden Grund. Wenn wir lieben, und zwar völlig egal wen, dann weitet sich unsere Seele. Hingegen, wenn wir hassen, also das Gegenteil von Liebe, dann verengt sich unsere Seele. Das kann man auch körperlich nachvollziehen. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, da ist jemand, den hasst ihr wie die Pest. Ja? Ihr könnt ihn nicht ausstehen und dann kommt er an und dann merkt ihr, wie sich euer Körper verkrampft. Ja? Faust zusammen, Magen zieht sich zusammen, Muskeln sind angespannt. Ja? Das ist eure Seele, die sich zusammenzieht und das wird auf der körperlichen Ebene sichtbar oder erfahrbar. Genau das gleiche oder das Gegenteil bei Liebe. Wenn jemand vorbeikommt, den wir total lieben, vielleicht unser Kind, was weit weg ist, und dann klingelt es an der Tür und wir freuen uns und lieben diesen Moment, wo er dann in die Tür reinkommt oder sie in die Tür reinkommt und dann weitet sich alles. Ja, dann haben wir keine Faust, dann sind die Hände weit, dann entspannt man sich, Körper ist locker und luftig. Und das liegt daran, dass die Seele sich weitet. Also Liebe weitet die Seele. Und jetzt ist es so, dass wenn die Seele weit ist, kann Gott hinein eindringen. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie mit einem Schwamm. Stellt euch einen Schwamm vor, der Schwamm ist die Seele und dieser Schwamm liegt auf dem Grund des Ozeans, umgeben von Wasser. Und Wasser ist der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes jetzt in diesem Bild. Und wenn der Schwamm die Seele hasst und sich zusammenzieht, dann drückt sie das Wasser aus sich heraus und ist von Gott getrennt. Aber wenn es liebt, wenn die Seele liebt, weitet sich der Schwamm und automatisch wird er vollgesogen mit dem Wasser. Gott ist da, er ist immer gegenwärtig. Die Frage ist, drückt deine Seele ihn raus, weil sie verengt ist durch Hass, Zorn, Neid und sonstige Sachen, oder ist sie weit, damit sie Gott aufnehmen kann? Das meint hier Johannes, wenn er sagt, niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Ja, Gott durchdringt uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Dadurch wird ein Segenskreislauf in Gang gesetzt. Etwas, was sich gegenseitig beflügelt und quasi immer besser wird. Also ich komme zum Kreuz, um Liebe Gottes aufzunehmen und zu tanken. Und dann gebe ich sie weiter an meine Mitmenschen, verschenke sie, ohne auf Gegenleistung zu schielen. Und dadurch weitet sich mein Herz. Ja, ich bin offen für andere und damit auch offen für Gottes Liebe, die ich dann empfange, was mir wieder mehr Liebe zur Verfügung gibt, die ich dann auch verschenken kann. So kann ein Segenskreislauf in Gang setzen, also etwas Positives, was sich immer weiter hochschaukelt. Nein, christlicher Glaube ist kein Einzelsport. Christlicher Glaube kann man nicht als Einzelsport betreiben. Denn du erkennst Gott nur in Gemeinschaft. Nur mit anderen zusammen kannst du Gott wirklich verstehen. Ist wie beim Fußball. Ne? Du kannst zwar individuell deine Fähigkeiten beim Fußball trainieren. Du kannst im Hinterhof ein bisschen Ball hochhalten und, keine Ahnung, irgendwelche Tricks da üben. Und das hilft dir auch beim Spiel. Und so ist es auch im Glauben. Natürlich ist es wichtig, auch die persönliche Seite zu haben und im stillen Kämmerlein zu beten, sich mal eine gute Predigt auf YouTube anzuhören und so. Das ist alles in Ordnung und gut. Ja, das trainiert. Aber wie beim Fußball, du musst letztendlich auch lernen, in der Mannschaft zu spielen. Der beste Techniker bringt einem nichts, ja, wenn der nicht versteht, dass er in gewissen Situationen defensiv spielen muss und der muss Doppelpass können und der muss wissen, wie man eine Abseitsstellung macht mit seinen Teamkollegen. Ja? Sonst können die das Spiel nicht gewinnen, egal was für ein guter Individualist er ist. Und darum brauchen wir die Gemeinschaft, um Gott zu erkennen. Wir müssen immer wieder gemeinsam auch zum Kreuz gehen und dort die Liebe erfahren, diese Liebe dann weitergeben an unsere Geschwister, damit sich unsere Seele weitet, damit Gott uns noch mehr und tiefer begegnen kann. Der Vers spricht einfach für sich. Niemand hat Gott je geschaut. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Amen. Wir wollen gleich nach einem gemeinsamen Lied das Abendmahl gemeinsam miteinander feiern. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, so in alten Traditionen, da nannte man das Liebesmahl. Würde trotzdem beim Abendmahlbegriff bleiben. Ich finde das manchmal vielleicht ein bisschen schwülstig, wenn man das jetzt so immer sagt. Aber es hat schon seine Berechtigung. Es ist ein Liebesmahl. Warum? Weil wir uns hier nochmal vergegenwärtigen, dass Jesus für dich gestorben ist. Also was wir gesagt haben, dieses Bewegen von dem, was Jesus für dich getan hat, das ist zentrale Aufgabe des Abendmahls. Und darum hat auch Jesus gesagt, das solltet ihr regelmäßig tun, gemeinsam, damit ihr diese Liebe immer neu empfangt. Und dann geben wir das ja auch weiter, das Brot, und wir feiern es in der Gemeinschaft. Also auch dieser Aspekt, dass wir einander lieben, ist damit enthalten. So wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern und gemeinsam zu unserem Vater kommen. Und wir singen dazu als Einleitung das Lied: Vater, ich komme jetzt zu dir.